Beim Team haben wir immer gesagt, militärische Spezialoperationen, weil es darf nichts schieflaufen. Es gibt keinen Puffer.
Jonas Deichmann ist der erste Mensch, der 120 Ironman an 120 aufeinanderfolgenden Tagen geschafft hat.
Warum glaubst du, ist es denn sinnvoll für Menschen, ihre mentalen und oder ihre physischen Grenzen immer weiter zu verschieben?
Ich sage immer, das Leben beginnt, man hat die Tiefpunkte überwunden. Und hat was geschafft, was man vor Wochen oder Monaten vielleicht nicht möglich gehalten hat. Und das gibt einem...
Aber ich muss dir an einer Stelle widersprechen, Jonas.
Es gibt im Deutschen Wörter, die braucht man einfach nicht.
Zum Beispiel?
Also wäre so ein Wort, finde ich ganz, ganz schlimm.
Kannst du dich mit uns gemeinsam mal in diesen Moment zurückversetzen, als du beschlossen hast, 120 Ironman an 120 Tagen zu machen? Gab es einen bestimmten Auslöser, warum genau das?
Den gab's. Wenn mir jetzt jemand, der eine Langdistanz gemacht hat, hierüber was erzählen möchte, dann ist das eine komplett unqualifizierte Meinung, weil das ist was einfach, das ist wie wenn ein 100-Meter-Läufer, ein Marathonläufer sagen möchte, ob das geht oder nicht. Ich bin ein sehr, sehr ehrgeiziger, ambitionierter Mensch, aber man muss auch zufrieden sein, wenn man was erreicht hat.
Wie gelingt dir diese Balance zwischen diesen beiden Extremen? Auf der einen Seite sehr ambitioniert und trotzdem Zufriedenheit, Dankbarkeit zu spüren.
Also ich setze mir ja bei meinen Herausforderungen immer eine sehr, sehr... Aber denke ich nicht, oh, ich habe Muskelkater und ich habe noch 120 Langdistanzen vor mir. Das wäre extrem demotivierend. Sondern ich denke, wenn ich...
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Ich habe heute einen, wie ich finde, sehr besonderen Gast. Er war vor nicht ganz eineinhalb Jahren schon mal bei uns. Die erste Episode des Auf und Ab Podcast. Die Menschen, die regelmäßig hören, wissen schon, von wem ich rede. Aber dazwischen ist sehr viel passiert. Du bist nicht nur mit dem Fahrrad von New York nach Los Angeles gefahren und dann zu Fuß, sprich rennend, zurück, sondern du hast jetzt auch ganz kürzlich 120 Ironman in 120 Tagen gemacht. Für die Menschen, wir haben ja auch viele, die nicht so in dem Athletik-Ausdauerbereich unterwegs sind, Ironman ist Triathlon-Langdistanz. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, was das in Zahlen bedeutet. Aber du hast dadurch einen neuen Weltrekord aufgestellt. Der vorherige war bei 106 Mal und du hast gesagt, 107 reicht dir nicht. Du willst eine ordentliche Schippe drauflegen. Und das ist für viele unvorstellbar. Für dich ist es ziemlich normal und Realität, weil du ziemlich viele von solchen Dingen machst. Viele werden jetzt wahrscheinlich schon überlegen, ob sie wieder abschalten, weil so von was kann man von so einem Spinner lernen? Aber ich kann sagen, und Spinner ist liebevoll gemeint, wir kennen uns schon gut, aber ich kann sagen, hier wird es nicht darum gehen, wie man die letzten 3 Prozentpunkte Leistungsfähigkeit im Sport rauskriegt, sondern was man eben von solchen Vorhaben an Mindset-Themen, an Themen fürs Leben insgesamt lernen kann. Also Jonas, schön, dass du zum zweiten Mal da bist, herzlich willkommen.
Danke dir, Chris, freut mich sehr.
Gut, so, du hast, man kann es auf deinen Social-Media-Kanälen verfolgen, tausende von Menschen in den letzten Wochen und Monaten inspiriert, ihre persönlichen neuen Rekorde aufzustellen, ihre eigenen Grenzen zu verschieben. Das ist, du, da bist im Moment viel in den Medien und man hört immer wieder aus deinem Mund, es ist, dass du Menschen dazu inspiriert hast, ihre persönlichen Grenzen zu überwinden. Also das eine ist deine persönliche Geschichte, aber das andere ist, was das mit anderen Menschen macht. Meine erste Frage an dich, Jonas, ist, warum glaubst du, ist es denn sinnvoll für Menschen, ihre mentalen und oder ihre physischen Grenzen immer weiter zu verschieben? Was macht das mit uns Menschen?
Ich sage immer, das Leben beginnt am Rande der Komfortzone und ich habe auch viel darüber nachgedacht und werde auch oft gefragt, wie ich mir das woher das kommt, dass ich ein Mindset habe, wo ich über sehr viele Hindernisse und Schwierigkeiten immer weitermache und dabei auch noch Spaß habe und positiv bleibe, dass ich einfach, weil ich sage immer, ich bin bedingungsloser Optimist und es gibt da natürlich auch eine Veranlagung für und wie man aufwächst, aber wie man sowas trainieren kann, ist, es ist nicht einfacher zu machen im Leben und ich suche mir ständig Herausforderungen Und an denen ich wachse ich, weil auf dem Sofa entwickelt man sich auch nicht weiter, sondern man entwickelt sich weiter, wenn man seine Grenzen auslotet, wenn man aus der Komfortzone rausgeht. Und das muss nicht im Sport sein, das können ganz viele Dinge sein. Aber jetzt zum Beispiel eine Langdistanz machen oder den ersten Marathon oder auch einfach mal mit dem Fahrrad einen Overnighter, wo man irgendwo hinfährt, bivakiert und am nächsten Tag zurückfährt, solche Sachen. Das ist für viele Menschen erstmal eine Vorstellung, die sehr ungemütlich ist und aber man lernt, es geht. Und dieses Gefühl, wenn man erstmal, also die gesamte Reise, das Gefühl, man stellt sich einer Herausforderung. Die Vorfreude darauf und auch der Respekt und dann die Vorbereitung dafür macht ja unglaublich Spaß, weil man hat eine Aufgabe. Und das dann durchzuführen, dafür zu kämpfen, auch mit den Tiefpunkten, die kommen, sonst war es nicht hart genug, muss man ganz klar sagen. Und dann dieses Gefühl, man hat es geschafft, man hat es die Tiefpunkte überwunden und hat was geschafft, was man vor Wochen oder Monaten vielleicht nicht für möglich gehalten hat. Und das gibt einem ein Selbstbewusstsein, Emotionen, wo man dann mehr davon will. Wenn man lernt, naja, da geht ja noch mehr. Und damit meine ich nicht immer höher, schneller, weiter, sondern das kann man übertragen auf so ziemlich alles im Leben. Das ist auch der Grund, warum viele ehemalige Profisportler auch danach in der zweiten Karriere in anderen Bereichen erfolgreich sind, weil sie gelernt haben, mit Tiefpunkten umzugehen und auf was hinzuarbeiten. Und wenn man das mit Leidenschaft macht, dann wird man irgendwann gut.
Mhm. Du hast gerade schon so viele schöne Begriffe genannt, über die wir auch detaillierter sprechen werden. Und eine Frage, die ich oft bekomme von Menschen, ist, sie sagen, ich habe nicht so dieses Selbstvertrauen, was ich gerne hätte. Und viele denken, es ist Typsache, es ist angeboren, es ist in der Kindheit oder so und es stimmt alles. Aber was du gerade sagst, ist, man kann es sich antrainieren, indem man in diese Gewohnheit kommt, dass man immer die Dinge, die etwas zu schwer erscheinen, trotzdem macht. Ist das das, was du erlebt hast?
Definitiv. Es ist eine Mischung. Sicherlich hat man eine Veranlagung dafür. Sicherlich hat vieles damit zu tun, wie man aufgewachsen ist. Diese Prägungen, die bleiben außer Frage. Es ist aber nie zu spät, was zu verändern. Und zum einen, ja, sich Herausforderungen zu stellen und es einfach zu machen. Und das muss nicht gleich die Weltumrundung oder die Langdistanz sein, sondern das irgendwo fängt man an, aber es muss eine Herausforderung sein. Und dann merkt man, okay, da geht ja noch mehr. Und darauf achten auch, dass man ein Umfeld hat, was einen dabei unterstützt. Also wenn ich jetzt für ein Projekt ein Team brauche, natürlich schaue ich, dass die Hard Skills haben. Aber viel, viel wichtiger sind es Optimisten. Sind es Leute, die, wenn ich einen Tiefpunkt habe, wenn es mir wirklich schlecht geht, sind es Leute, die dann sagen, ja, ist jetzt echt schlecht, soll man aufgeben. Das geht nicht. Ich brauche Leute, die dann trotzdem fest dran glauben, optimistisch sind, Zuspruch geben. Also sich mit Leuten zu umgeben, die einen höher heben. Mhm. Und auch auf die eigene Sprache zu achten, ne? Dass man da nicht in so ein negatives Muster fällt. Also es gibt im Deutschen Wörter, die braucht man einfach nicht. Und
zum Beispiel?
Also eigentlich wäre so ein Wort, finde ich, ganz, ganz schlimm, weil eigentlich macht in 99% der Fällen nichts anderes, als das eigene Argument abzuschwächen. Und wenn ich sage, ja, ich kann nächste Woche einen Marathon laufen, ist mein erster, aber ich kann das. Oder ich sage, ja, eigentlich kann ich das. Da hat man sich gleich das Können ihn vielleicht verändert.
Oft und noch mit dem Konjunktiv verknüpft, gell? Eigentlich könnte ich.
Ja, genau. Und das ist so, wenn man darauf achtet, und da werden sich die meisten Leute, wenn man aktiv darauf achtet, mehrmals täglich dabei ertappen, dass sie ihr eigenes Argument sofort abschwächen und Zweifel reinbauen. Und wenn man da positiv, also aktiv darauf achtet, dann kann man da sehr, sehr viel verändern, weil das passiert ja alles auch im Unterbewusstsein. Wenn ich mit dir rede und dir sage, ja, ich könnte das, dann sende ich damit ein Signal. Und noch viel wichtiger sind natürlich die Gedanken, weil das wichtigste Gespräch ist mit uns selbst.
Warum machen wir das? Du triffst viele Menschen. Warum halten wir uns immer so ein Hintertürchen offen, dass es ja vielleicht doch nicht klappen könnte?
Um einfach dieses Commitment nicht zu 100% zu geben. Also es ist einfacher, wenn man es für viele Menschen, ja, dann muss ich es ja nicht machen. Aber das ist die Frage, will man es wirklich machen?
Und ich glaube, das spielt auch rein, dass Menschen, und ich nehme mich da auch nicht aus, Angst haben, was denn passiert, wenn es nicht klappt. So, und wenn man vorab sagt, man hat sich 100% committed, dann ist die gefühlte Niederlage doch schwerer, als wenn man sagt, vielleicht.
Das ist immer Ansichtssache. Da haben wir in Deutschland leider eine Kultur, die auch, also wenn man was nicht schafft, gleich das als Misserfolg, als Scheitern bezeichnet. Das wäre in den USA komplett anders. Ich habe jetzt noch nie die amerikanische Sprache genau analysiert, aber von meiner Logik her dürften die Amerikaner nicht so viel Konjunktiv und eigentlich und solche Worte verwenden. Denn in der ganzen Kultur ist verankert, naja, man versucht was und wenn es nicht klappt, steht man wieder auf und versucht es nochmal. Und das heißt nicht, dass man ohne einen Plan sich in irgendwas reinstürzen sollte. Das heißt überhaupt nicht. Das heißt nur, dass man die eigenen Grenzen auch verschieben kann. Und wenn ich irgendwas noch nicht gemacht habe in meinem Leben, dann heißt es nicht, dass ich es nicht kann. Es heißt einfach, ich habe es noch nicht probiert. Und es gibt nur eine Art und Weise herauszufinden, ob ich das kann. Und das ist zu machen. Und das ist, ich persönlich, wenn ich eine Herausforderung mir suche, wo ich vorher aus weiß, okay, das ist verdammt schwer. Aber ich gehe davon aus, ist es machbar. Wenn ich das probiere und ich komme irgendwann nicht an, ich schaff's nicht, dann bin ich da trotzdem stolz drauf. Ein Scheitern für mich ist, wenn ich es nicht probiert habe.
Es gibt ein schönes Zitat, wo du sagst, die meisten Träume scheitern daran, dass man gar nicht an die Ziellinie kommt. An die Startlinie, sorry, jetzt habe ich den Witz vorweggenommen. Also an die Startlinie kommt. Und das ist der Punkt, wenn die Menschen so einen Respekt vor der Aufgabe, aber auch die Angst haben, es könnte nicht klappen, was können andere sagen etc., dann traut man sich gar nicht dahin. Und das ist ja das eigentliche Drama. Das Drama ist nicht, wenn man mittendrin irgendwie abbricht oder so. Aber ich muss dir an einer Stelle widersprechen, Jonas. Es heißt immer, in Deutschland haben wir nicht diese Kultur. Und ich stimme überein, dass Amerika im Durchschnitt anders tickt. Aber ich erlebe auch, dass wir besser werden in Deutschland. Durch Menschen wie dich in einzelnen Bubbles, in Communities ändert sich da sehr viel. Und ich glaube, wir sollten auch so Gespräche wie jetzt dein schillerndes Beispiel nutzen, um uns als deutsche Gesellschaft auch in die Richtung zu ziehen. Ich glaube, wenn wir zu oft immer wieder sagen, Deutschland ist da nicht, dann kommen wir auch nicht vom Fleck. Aber ich möchte eben dich und andere Menschen auch nutzen, um den Karren in die richtige Richtung zu bewegen. Und ich beobachte in einer leistungsorientierten, in einer risikofreudigen Subkultur. Das ist sicher nicht alle in Deutschland, aber da ist schon dieses Mindset von Risikofreude, auch von Belohnung des Probierens und nicht nur die Bewertung. Ich persönlich hatte auch ein Startup, hätte man klassisch gesehen als Scheitern empfunden, weil kein Millionen-Exit, kein Riesending, sondern ich habe es ganz still und heimlich abgewickelt, war keine Insolvenz, kurz davor. So, aber ich persönlich muss sagen, ich habe das nicht erlebt, dass Menschen mich verurteilt haben. Mir wurden keine Türen zugemacht oder so. Ich glaube, es ist immer die Frage, wie man es selber aufnimmt und wie man es auch kommuniziert und ob man dann als geprügelter Knabe so durch die Gassen zieht oder ob man sich selber wieder aufrichtet.
Definitiv. Also das ist auch was Hochinteressantes. Man bekommt ja auch das zurückgespiegelt von der Gesellschaft, was man selber ausstrahlt. Da wäre jetzt Social Media ein ganz, ganz extremes Beispiel. Ich bin auf Social Media auch immer positiv. Und wenn ich meine 50. Langdistanz hintereinander mache und dann hinterher sage, ja, zwickt ein bisschen, aber bin frisch und munter, läuft alles. Dann schreiben die Leute drunter, ja, super, weiter so. Ich bin mir zu 100% sicher, wenn ich schreiben würde, oh, mir geht's so schlecht, alles tut weh, Entzündung, ist nicht gut. Dann würden viele Leute, also manche würden mich aufmuntern. Und genauso wird es sehr, sehr viele Leute drunter geben, die drunter schreiben, pass auf, dass du keine bleibenden Schäden holst, hör lieber auf. Also man bekommt auch das zurück, was man ruft. Und ich stimme dir auch zu, in Deutschland, wir haben ja auch in Deutschland extrem erfolgreiche Menschen, auch in allen Bereichen, in der Wirtschaft, im Sport, in der Kultur, in allen Bereichen. Und wir haben, auch ich bin in der Blase drinne, wo die Leute einfach machen. Und man dafür auch unterstützt wird. Mir geht es genauso in meinem persönlichen Umfeld. Würde, wenn ich ein Projekt, wenn ich da nicht ankommen sollte, wenn ich es nicht schaffe, würden in meinem persönlichen Umfeld die Menschen auch sagen, naja, der Jonas probiert auch Dinge, die am Rande des Machbaren sind. Und dass er dann irgendwann mal nicht ankommt, gehört dazu. Und das ist trotzdem super, dass es einer macht. Ich meine aber, die breite Masse in Deutschland, das erlebe ich selber, wenn ich jetzt in Rot zum Beispiel 120 Langdistanzen mache, wo ja tausende von Leuten dabei waren. Ich erlebe das auch bei Vorträgen, wenn ich frage, ja, wer von euch kann morgen einen Marathon laufen? Und da erlebe ich ständig, dass auch diese Grundhaltung erstmal ist, oh, kann ich nicht. Mhm. Nicht bei allen Menschen, aber bei sehr vielen. Mhm. Und da gibt es erstmal überhaupt keinen Grund. Also ein super Beispiel ist, wenn man jemanden die Frage stellt, kannst nächste Woche einen Marathon laufen? Ich habe nicht gesagt in 3 Stunden. Ich habe nur gesagt, kannst du nächste Woche 42 Kilometer laufen? Und ich bin mir 100% sicher, dass das alle gesunden Menschen in Deutschland können. Mhm. Vielleicht braucht man 5 Stunden, vielleicht braucht man 6 Stunden, aber es geht. Und da ist erstmal die Frage ist die Grundhaltung positiv oder negativ? Ist die Grundhaltung erstmal, oh, geht nicht? Oder ist die Grundhaltung, oh, wird schwer, aber ja, kann ich. Und das ist ein ganz, ganz riesiger Unterschied.
Absolut. Es gibt ja so ein schönes Beispiel, ich weiß nicht, ob du es kennst, von Roger Bannister. So eine Legende, der ist der erste Mensch gewesen, der die Meile unter 4 Minuten gelaufen ist. The 4-Minute-Mile. Und nachdem er das geschafft hat, ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen, aber in den 2 Jahren darauf haben das Dutzende weitere geschafft. Das ist so ein schönes Beispiel, wenn eine mentale Grenze durchbrochen ist, auf einmal trauen es sich viele andere Menschen zu. Und das ist, glaube ich, etwas, so verrückt man deine Vorhaben empfinden kann, aber wenn Menschen öffentlichkeitswirksam zeigen, dass Grenzen eben verpuffen können, dann kann jeder und jede für sich mitnehmen. Was ist denn im Moment die Barriere, die mich an meinem nächsten Schritt hindert? Was ist das, was mein Leben kleiner macht, als es eigentlich sein könnte? Und da den Mut zu finden, reinzugehen und ins Handeln zu kommen.
Im Abenteuer und Sport gibt es auch ja schon fast ein Sprichwort oder ein sehr bekannter Satz. Und der ist: Etwas ist unmöglich, solange bis einer kommt und es macht. Mhm. Und da gibt's jetzt mit der Meile laufen, genauso hat man immer gedacht, es ist unmöglich, einen 8000er ohne Sauerstoff zu besteigen. Und dann ist der Reinhold Messner gekommen, hat es gemacht. Und seitdem gibt's viele andere Leute, die es gemacht haben. Also es ist so, einer zeigt, es geht und sofort werden Perspektiven verschoben. Mhm.
Du hast vorhin von dem bedingungslosen Optimismus gesprochen, der ja so eine Säule deines Mindsets ist. Und ich wollte es eigentlich später besprechen, aber jetzt passt es ganz gut. Denn es gibt ja viele Menschen, die so ein Mindset kritisieren und sagen, oh, man kann nicht alles im Leben nur schön reden und es sei doch unrealistisch und negative Emotionen sind auch wichtig etc. Und ich kenne dich ja gut, du bist ja kein Ignorant der Realität. Aber wo siehst du die Grenze zwischen diesem sinnvollen, positiven Optimismus, der dich trägt und dann eben das, was an der Realität vorbeigeht und vielleicht sogar auch ungesund wird?
Es muss natürlich irgendwo realistisch sein. Und das ist bei mir im Abenteuer, im Sportbusiness, wenn Grenzen zu sind, dann sind sie oft auch zu. Manchmal kommt man trotzdem rein, aber da sind natürlich Grenzen.
Auch im, also Landesgrenzen meinst
zum Beispiel,
du jetzt,
genau.
Ja. Während Corona hast du das ja erlebt.
Absolut.
Mhm.
Jetzt bei meinem letzten Projekt, das war ja ein absolutes High-Performance-Projekt, 14 Stunden Sport jeden Tag, mit einer Belastung von jedem Tag einer Langdistanz. Da gab es auch im Vorfeld oft...
Sag nochmal kurz die Eckdaten einer Langdistanz für die das nicht kennen.
Also ich habe bei Nürnberg in Rot 120 Mal hintereinander die Challenge Rot gemacht. Das ist der weltgrößte Triathlon. Es sind 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und noch der Marathon, noch 42 Kilometer Laufen. Und das jeden Tag für 120 Tage. Und die Belastung ist enorm. Es gab auch vorher durchaus auch in den Medien und der Sportmedizin in Deutschland jetzt die Debatte, ist das möglich? Und natürlich auch oft die Debatte, ist es gesund? Mhm. Und dazu muss ich sagen, Selbst Sportmediziner, auch renommierte, haben sich dazu geäußert. Und es ging in beide Richtungen. Es ging oft in die Richtung, naja, es hat ja noch keiner gemacht. Vielleicht erklärt es die aktuelle Sportmedizin auch nicht. Und man weiß aus von Ultraläufern, ich selber weiß es von meinen vorherigen Projekten, es kommt der Punkt, wo sich der Körper anpasst. Und die normale Theorie der Sportmedizin, die reicht da nicht aus. Und das ist so, es hat ja noch keiner gemacht. Und wenn mir jetzt jemand, der eine Langdistanz gemacht hat, hierüber was erzählen möchte, dann ist das eine komplett unqualifizierte Meinung, weil das ist wie wenn ein 100-Meter-Läufer, ein Marathonläufer sagen möchte, ob das geht oder nicht. Es ist einfach irrelevant. Und trotzdem muss ich natürlich sagen, ich habe an diesem Punkt, daher auch lass mich komplett körperlich durchchecken. Jemand schreibt gerade seine Doktorarbeit über dieses Projekt. Also es ist ja auch eine medizinische Studie. Und nach jetziger Erkenntnis kann ich sagen, ich habe die besten Mediziner und es hat mir körperlich nicht geschadet. Das Fußball viel, viel schlimmer und andere Sportarten, wo man diese abrupten Bewegungen und den Körperkontakt hat. Und bei dem Projekt habe ich trotzdem die Verantwortung abgegeben, Stopp zu sagen. An den Dr. Bernd Langenstein, mein Sportmediziner. Wenn ich ein Wehwehchen hatte, weil ich in meinem Tunnel drinne bin und weitermachen würde, habe ich vorher mit meinem Arzt, meinem Physio geredet. Wenn ihr der Meinung seid, dass wenn ich jetzt weitermache und wieder eine Langdistanz mache, ich bleibende Schäden habe, dann sagt ihr Stopp und dann ist Stopp. Und das ist so eben genauso ein Kontrollmechanismus, auch um mich selber zu schützen, weil ich in so einem Projekt in einem Tunnel bin, wo ich das einfach will. Und da gebe ich die Verantwortung ab.
Das ist smart, weil an der Stelle würdest du nicht mehr objektiv handeln letztendlich. Cool. So, wenn man diese Zahlen hört, denken viele Menschen, verrückt, Wahnsinn, der spinnt etc. Und es drängt sich natürlich die Frage auf, warum macht man sowas überhaupt? So, eine erste Antwort gibst du gleich auf dem Titel deines neuen Buches, was am 1. November erscheint. Der Titel heißt, weil ich es kann. Das ist natürlich ein bisschen provokante Aussage auch. Und die Antwort ist nicht ganz vollständig, glaube ich, weil du könntest ja auch viele andere Dinge tun, die du nicht machst. Aber warum genau das? Also kannst du dich mit uns gemeinsam mal in diesen Moment zurückversetzen, als du beschlossen hast, 120 Ironman an 120 Tagen zu machen? Gab es einen bestimmten Auslöser, warum genau das?
Den gab es. Ich habe die Idee dazu zum ersten Mal gehabt, da war ich beim Triathlon um die Welt. Ich glaube, ich bin gerade durch Mexiko gerannt. Ist auch ein Prozess, der reift. Und über Wochen und Monate reift er. Und ich habe die letzten Jahre Abenteuer und Hochleistungssport verbunden. Es war aber immer in Richtung Abenteuer gehen. Es war immer unsupported, um die Welt, in fremde Länder, wo ich dann sehr, sehr viel Sport mache. Aber ich habe noch nie ein reines Leistungssportprojekt gemacht. Und ich werde auch in Zukunft Abenteurer bleiben, definitiv. Ich möchte noch viele Weltumrundungen und andere Sachen machen. Aber ich kam irgendwann in meinem Prozess an den Punkt, wo ich mir gesagt habe, ich möchte einmal wissen, was geht. Und als Ultra-Ausdauersportler kommt man dann, wenn man überlegt, okay, man möchte wirklich wissen, was geht. Die Triathlon-Langdistanz ist die Königsdisziplin des Ausdauersports, abgesehen von irgendwelchen Nischen-Ultraläufen oder so. Also es ist es ist das härteste Mainstream-Event, was es gibt, die Triathlon-Langdistanz. Und da kam dann der Gedanke, naja, dann mache ich halt die meisten hintereinander. Und so war das für mich, wo ich die Idee dazu hatte, war das relativ klar, ich kann mir jetzt nichts Schwereres und nichts Besseres vorstellen, um herauszufinden, kann ich das? Und dann kam der Gedanke, okay, wo steht der Weltrekord? Der stand bei 105. Ich wollte aber nicht einfach eine mehr machen, sondern ich will ihn ja schon brechen mit ein bisschen Abstand. Also irgendeine Zahl habe ich gebraucht und ich habe 120, also das Verhältnis von 120 einmal um die Welt gemacht, aber in 14 Monaten. Und naja, jetzt machen wir das Ganze ein bisschen schneller.
Wie ist es, steht man da mit dem Guinness-Buch auch irgendwie in Kontakt, um das so zu definieren, dass es dann auch gilt? Oder also wie kann man sich das vorstellen? Die wenigsten werden je einen Weltrekord brechen.
Also bei diesem Projekt, ich habe mir die Challenge Rot ausgesucht. Das ist der weltgrößte Triathlon und auch eine absolute Kultveranstaltung. Ich würde behaupten, es gibt in Europa keine Triathlon-Veranstaltung, die so angesehen ist. Auch von den Veranstalter, der Familie, die dahinter steht. Und ich habe mir dann die Challenge Rot ausgesucht, einfach aus dem Grund, ich wollte es nicht einfach auf irgendeiner Strecke machen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sondern ich wollte, dass Leute mitmachen und selber inspiriert und begeistert werden. Und habe mir dann eine etablierte Langdistanz genommen und macht dann genau diese Strecke nach. Das heißt, da gibt es dann auch keinerlei Streitigkeiten. Ist es jetzt eine Langdistanz oder ist es nicht? Ja, es ist eine der weltgrößten und die Challenge Rot hat das Ganze auch überwacht und verifiziert. Also es ist dann, es war ja ein ganzer Landkreis, hat mich letztendlich beobachtet, wie ich das gemacht habe. Und damit hat dann die Challenge Rot, der Veranstalter eben geschaut, dass es alles funktioniert.
Und das hat Guinness Buch quasi ausgereicht als Verifizierung, um das dann anzunehmen.
Also Challenge Rot verifiziert ja auch Weltrekorde. Also da werden ja auch jedes Jahr, auch dieses Jahr, wurde bei Frauen und bei Männern, der Magnus Dietleff und die Anne Haug haben einen neuen Weltrekord aufgestellt. Mhm. Und die sind dafür perfekt geeignet.
Perfekt. So, ich kenne auch ein paar Leute in der Community und du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, und darüber haben wir in der ersten Episode gesprochen, dieses Projekt gehabt, dass du in 120 Langdistanzen die Welt umrundet hast, mit ein paar Pausen wegen Corona etc. Und das hat in der Öffentlichkeit dir eine wahnsinnige Bekanntheit gegeben und die Leute haben dich gefeiert. Aber so ein paar Puristen des Triathlon haben das Ganze auch kritisch gesehen, weil sie gesagt haben, hey, der Typ ist doch nicht eine echte Langdistanz als Event, sondern nur rechnerisch aneinander gerechnet. Und es wird dir sicher auch zu Ohren gekommen sein in der Community, dass das kritisch gesehen wurde. War das auch so ein bisschen die Antwort darauf, dass du gesagt hast, hey, ich zeig's jetzt diesen Nörglern, dass ich es auch kann, und zwar nicht nur einmal, sondern wirklich so richtig oft am Stück?
Nein, da muss ich ganz klar sagen, wenn man in der Öffentlichkeit steht, so wie ich das tue, wird es immer Nörgler geben, ganz egal, was man macht. Das ist einfach so. Und gerade auf Social Media muss man solche Dinge einfach auch ausblenden, weil die Nörgler sind da auch besonders präsent. Ich habe von meinem Triathlon...
Überdurchschnittlich laut, muss man sagen.
Genau, überdurchschnittlich laut. Also das heißt, wenn ein Nörgler wird wahrscheinlich 10-mal so laut rufen wie 9 Supporter, muss man ganz klar sagen. Wahrscheinlich ist die Quote noch höher. Und ich habe auch aus der Triathlon-Community und einen unglaublichen Zuspruch bekommen bei meinem Triathlon um die Welt. Einen unglaublich großen Zuspruch. Und dass man es nicht allen recht machen kann, ja, da stehe ich einfach drüber. Bei den 120 Langdistanzen gab es durchaus am Anfang auch ein paar wenige, aber auch wieder sehr laute Leute, die sich wahrscheinlich so ein bisschen bedroht gefühlt haben. In der Hinsicht, mit einer Langdistanz, das ist ja so ein bisschen mein Lebenswerk, worauf ich mich über 2 Jahre vorbereite, um eine zu schaffen. Und dafür bin ich bei meiner Familie, in meinem Freundeskreis, werde ich dafür als der Härteste gefeiert. Und jetzt ist es nichts mehr wert. Und das ist vollkommen falsch. Also es ist erstmal ein ganz kompletter Unterschied. Ich mache die nicht am Anschlag, sonst wäre ich unter 9 Stunden, sondern ich mache es in 14 Stunden. Und ich bin Profisportler. Wenn jemand eine Langdistanz macht, der nebenbei einen Vollzeitjob und eine Familie hat, das ist was komplett anderes. Und es geht, also es ist was, man kann es nicht miteinander vergleichen. Und diese Stimmen gab es ganz, ganz wenige am Anfang. Und auch da muss ich sagen, das ist, jeder soll machen, was er möchte. Man kann genauso sagen, alle Marathonläufer, das ist der Marathon nichts mehr wert, weil es ja auch Triathlon-Langdistanzen gibt. Also was soll das, wenn jemand eine Langdistanz macht, die armen Marathonläufer? Also, und die Halbmarathonläufer können dasselbe zum Marathonläufer sein. Also wo zieht man denn da bitte die Grenze? Es ist einfach jeder soll machen, was ihn glücklich macht. Und ich habe in Rot gemerkt, dass am Ende, ich bin ja keinen Tag allein gewesen, es haben jeden Tag Leute mitgemacht. Am Ende, am letzten Tag, es waren ein paar tausend Leute. Und ich habe am Ende ein paar tausend Leute mit mir ihren ersten Marathon gemacht. Es haben ein paar hundert Leute mit mir ihre erste Triathlon-Langdistanz gemacht. Und es sind tausende von Leuten, statt auf dem Sofa zu sitzen, täglich gekommen, um mit mir Sport zu machen. Und das ist Ja, und das ist was, worauf ich viel, viel stolzer bin, als auf den Rekord, Menschen zum Sport bewegt zu haben. Und das ist auch was, wo ich sagen muss, auch in der Triathlon-Community, ich habe ja Menschen zum Triathlon gebracht. Und das ist was ganz Tolles, was man auch für den Sport tun kann.
Absolut, das ist wirklich nicht zu überschätzen. So lustig, du bist ja am, wenn ich es richtig im Kopf habe, am 9. Mai gestartet und es ging dann bis 5. September. Und in dieser Zeit, ich folge dir auch auf Instagram, habe mir oft die Stories angeguckt und ich habe zu Janina, meiner Frau, morgens immer gesagt, so, was machst du heute, was mache ich? So, und der Jonas, der geht jetzt gleich wieder in den See und danach setzt er sich aufs Fahrrad und danach rennt er. Wenn du diese Zeit, diese 120 Tage mit einem Wort beschreiben müsstest, was wäre das?
Eine große Party.
Kann ich mir vorstellen, aber erzähl.
Einfach, weil so viele Leute dabei waren und es war ein Hochleistungssportprojekt, außer Frage. Also ich bin noch nie so an meine Grenzen gegangen. Es waren 14 Stunden Sport jeden Tag und ich habe nichts im Zufall gehabt. Also in meinem Team haben wir immer gesagt, militärische Spezialoperationen, weil es darf nichts schieflaufen. Es gibt keinen Puffer, es ist jeden Tag eine Langdistanz. Und das klingt jetzt erstmal, militärische Spezialoperationen ist das Gegenteil von einer Party. Aber ich sage Party, weil ich bin auch der Meinung, viele Extremsportler wollen immer zeigen, wie hart sie sind und wie sie leiden. Und ich bin komplett anderer Meinung. Ich bin der Meinung, ich muss niemandem erzählen, dass wenn man jeden Tag eine Langdistanz macht, dass da auch schwere Momente dabei sind. Das kann man sich denken. Ich möchte zeigen, ich gehe an meine Grenzen und ich habe Spaß dabei. Und ich sehe das mit Humor und mit Leichtigkeit und das steckt auch an und das motiviert andere Leute auch dabei zu sein. Und wir haben beim Läufchen am Ende immer ein Lastenrad dabei gehabt mit Musik und die Leute waren gut drauf und es wurden mehr und mehr und am Ende, das war ja Partystimmung. Und das war das Schöne, wir haben jeden Tag mit Hunderten, teilweise Tausenden von Leuten, habe ich eine Langdistanz gemacht, viele waren dabei und Leute standen an der Strecke und haben einfach Spaß gehabt.
Du hast ja ganz viele schöne emotionale Momente auch gehabt, sicher einer der Highlights, als du am letzten Tag eingelaufen bist, wo wahnsinnig viel los war, gibt's schöne Bilder, aber den Moment jetzt mal außen vor gelassen, sticht sonst irgendein Moment hervor, wo du sagst, das war der emotional intensivste, der schönste, der tiefeste?
Kilometer 30. Und auch am letzten Tag, aber auch die Tage davor schon. Und bei Kilometer 30, ich muss ehrlich sagen, auch am letzten Tag, das Schönste war nicht der Zieleinlauf, sondern Kilometer 30.
Beim Laufen.
Vom Laufen, genau.
Also von
vom Laufen.
42 Kilometern, ja. Man ist fast am Ende und kommt an Kilometer 30
genau.
an.
Genau, also die Laufstrecke, ich bin dann geschwommen und dann geradelt und dann geht irgendwie so um Viertel nach vier geht dann der Lauf los und es geht dann erst aus Rot raus an den Kanal. Dann hat man ziemlich einen wunderschönen, aber auch monotonen Abschnitt am Kanal entlang, wo man einfach immer geradeaus läuft. Der ist für viele Leute auch ziemlich hart, weil da ist es monoton und also bei Kilometer 20, 25 brechen auch viele ein und dann geht es bei Kilometer 30 wieder nach Rot rein und dann kommt nochmal eine 12 Kilometer Extraschleife. Und beim Hereingehen nach Rot, gerade direkt am Ortseingang, ist so eine Apotheke und da hat an Tag 5 haben ein paar Anwohner für mich so eine Plastikbox mit Tuk-Tuk-Keksen und Wasser rausgestellt. Und das haben sie dann jeden Tag gemacht und irgendwann haben sie noch einen Kuchen gebacken und dann irgendwann haben sie dann für die anderen Läufer, die dabei waren, auch noch was rausgestellt und irgendwann wurde das der Treffpunkt für die Abendrunde, wo dann einfach viele Leute, abends haben dann immer 30, 40 Leute gewartet, um die letzten 12 Kilometer mitzulaufen nach der Arbeit und das wurde so ein Treffpunkt in Rot. Und am letzten Tag, das war eine Straßenparty mit an die 2000 Leute und einer Stimmung, also das habe ich noch nie erlebt und das ist einfach von zwei Familien, die, also erst war es eine, dann waren es zwei Familien, die halt ein paar Tuk-Tuk-Kekse und ein Wasser rausgestellt haben, wurde das zu einer Party mit 2000 Leuten. Und das beschreibt einfach so, das war nicht geplant. Der Zieleinlauf, der war geplant. Da steht die Challenge Rot dahinter, da steht die Stadt Rot, der Landkreis dahinter und hat es organisiert. Das ist trotzdem schön, dass das so gut geklappt hat. So viele Leute waren da, waren so eine gute Stimmung. Aber Kilometer 30, das war nicht geplant. Das ist einfach entstanden und sowas ist besonders schön.
Ja, kann ich sofort nachvollziehen. Finde jetzt fast schade, dass ich nicht da war. Aber ist ja gut dokumentiert. Ich glaube, es wird auch ein Film rauskommen, oder? Über dieses ganze Event.
Ja, es kommt im Frühjahr ein Kinofilm dazu raus. Dann habe ich natürlich meine Vortragstour, vor allen Dingen Business-Vorträge und dann das Buch, weil ich es kann, was jetzt im November rauskommt.
Darüber sprechen wir gleich auch noch ein bisschen detaillierter. So, wenn man dieses Event jetzt mit deinen bisherigen Vorhaben vergleicht, dann gibt es ja so ein paar ganz markante Unterschiede. Das eine ist, früher warst du in der Natur unterwegs, immer andere Szenerien und jetzt musstest du 120 Mal am Stück den gleichen Parcours machen. War das härter für dich mental oder einfacher oder wie würdest du da den Unterschied skizzieren?
Das davor waren Abenteuerprojekte und das hier war reiner Hochleistungssport. Und es ist alles anders. Ich habe auch vorher, war ich auf mich alleine gestellt. Das heißt, beim Triathlon um die Welt beispielsweise, die Herausforderung war, wenn ich in Unwetter komme, da ist niemand, der mir die Regenjacke reicht, sondern da muss ich dann durch, muss irgendwo einen Schlafplatz finden, habe eventuell nichts zu essen und wenn ich einen Defekt habe, muss ich das selber lösen und ich muss durch alles selber durch. Dass das auf Kosten von der, sag ich mal, der Kilometerleistung am Tag geht, ist ja sowieso, ist ja klar. Das heißt, da habe ich von der rein sportlichen Leistung ein bisschen kürzere Distanzen gehabt, musste aber mit all diesen Unwägbarkeiten, die bei so einer Weltreise einfach entstehen, selber umgehen. Und das ist auch die Herausforderung. Bei dem Projekt jetzt habe ich das war Hochleistungssport, da war ein Team dahinter, was mir alles abgenommen hat, was wir abnehmen konnten. Das heißt, ich konnte mich voll und ganz auf den Sport, auf meine Langdistanz jeden Tag konzentrieren. Und auch nur so sind diese Distanzen möglich jeden Tag. Und die Herausforderungen sind dadurch auch komplett anders. Man kann natürlich viel mehr kontrollieren an Dingen und so ein Projekt geht auch nur mit maximaler Routine. Und mental gesehen ist die große Herausforderung gewesen, es gibt keinen Puffer. Es ist jeden Tag eine Langdistanz. Wenn ich mir zwei schwache Stunden erlaube, wo ich nicht performe, das heißt, ich komme an dem Tag zu spät ins Bett. Das heißt, am nächsten Tag bin ich müde, bin wahrscheinlich auch nicht schnell und sofort bin ich in der Abwärtsspirale drin. Also ich musste 4 Monate jeden Tag von dem Moment, wo ich im Dunkeln noch vor Sonnenaufgang, wenn der Wecker klingelt, bis zum Einschlafen voll da sein und performen. Und du hast angesprochen, ob das langweilig war, wenn ich nicht diese Naturerlebnisse hatte und nicht diese Abwechslung in der Strecke. Und dazu muss ich sagen, nein. Zum einen, weil die Menschen die Abwechslung gebracht haben, die gute Stimmung, die ganzen Leute, die mitgemacht haben. Und ich habe mich darauf eingelassen. Das ist was, was ich von Herzen machen wollte. Und da ist 4 Monate ja nicht lang. Wenn man ein Projekt macht, wofür man mit Leidenschaft brennt, wo man jeden Morgen aufwacht und einen Sinn dahinter sieht, heute die beste Version von sich selbst zu sein, das sind 4 Monate nicht lang.
Als wir uns letztes Mal gesprochen haben, da hast du gesagt, dass für dich sehr unvorstellbar ist, längere Zeit an einem Ort zu sein. So, jetzt warst du ja in Rot 4 Monate, was wahrscheinlich länger ist als je in den letzten 7 Jahren zuvor an irgendeinem Ort. Hast du oder dein ganzes Team auch irgendwann mal so ein Lagerkoller gefühlt oder war das durch die Aufgabe völlig ausgeblendet?
Ich war tatsächlich die letzten 7 Jahre nirgendwo so lange an einem Ort und Lagerkoller haben wir aber nicht gefühlt. Also mein Team, muss man auch dazu sagen, hat die Möglichkeit gehabt, abgesehen von dem Marc, sind alle im 2-Wochen-Rhythmus haben sie gewechselt. Das heißt, er hatte praktisch 2 Teams, die durchgewechselt haben. Und der Marc war komplett vor Ort, war mein Content-Chef und Fahrradbetreuer. Bei ihm war es dann durchaus auch gut, mal am Ende ist er mal irgendwie 2 Tage rausgekommen und das hat ihm dann auch sehr, sehr gut getan. Bei mir war das, ich war so in meinem Fokus auf der Aufgabe, die ich habe, die Herausforderung, auf die ich mich eingelassen habe, dass das auch ja, hat mir jetzt nichts ausgemacht. Das Interessante war, ich habe mich auf 120 Langdistanzen eingelassen. Und viele haben hinterher auch gefragt, warum mache ich nicht weiter, weil mir ging es ja gut. Also körperlich hätte ich auch weitermachen können. Ich habe mir diese diese Frage gar nicht gestellt, weiterzumachen, weil ich habe mich auf 120 eingelassen und ich glaube, ab Tag 121 hätte ich einen Lagerkoller bekommen, weil ich nicht mehr diesen hundertprozentigen Sinn dahinter gesehen hätte.
Interessant, weil auf der einen Seite würde man sagen, so ein Typ wie du denkt immer höher, schneller, weiter, aber du sagst ja gerade, dass es nicht so ist, sondern du kennst dein Limit, deine Grenze, dein Ziel und wenn das erreicht ist, dann gehst du nach Hause.
Also mein Limit ist das falsche Wort in dem Kontext,
das
weil ich hätte weitermachen können,
ja.
Aber das Ziel ja. ist bei 120 und der Grund ist, wenn ich mir das vorstelle, ich wäre gestartet und auch wenn ich 120 kommuniziert hätte, ich hätte in mir das Ziel gehabt, ich mache so lange wie es geht. Auf was hätte ich denn bitte hingearbeitet? Auf was hätte ich hingearbeitet? Auf, ja, ich brauche ja ein Ziel. Ich muss mir das ja auch ständig schönreden und mir ist nicht mehr weit und breche mir das herunter und so weiter. Und wenn ich dann einfach weitermache am Ende, bis es nicht mehr geht, dann höre ich das Projekt ja auch mit einer Niederlage auf. Dann ist irgendwann der Tag, wo ich krank werde oder irgendwas und dann steige ich aus. Und dann ist es ja, dann beende ich das Ganze ja nicht mit dem Erfolgserlebnis. Und ob ich jetzt den Weltrekord um 2 Wochen oder um 3 Wochen breche, ist vollkommen egal.
Aber es ist eine wunderschöne Perspektive, nicht bis zur Niederlage durchzuziehen, sondern an dem Punkt aufzuhören, wo man sagt, jetzt fühlt es sich richtig an.
Ja, also es ist auch, ich bin ein sehr, sehr ehrgeiziger, ambitionierter Mensch. Aber man muss auch zufrieden sein, wenn man was erreicht hat. Und 120 Langdistanzen, einen Weltrekord um 2 Wochen überboten zu haben, damit bin ich zufrieden. Mhm. Also da brauche ich auch nicht mehr.
Ist ein interessanter Trade-off, mit den diskutiere ich gerne hier mit Menschen. Diese auf der einen Seite Ambition, auf der anderen Zufriedenheit. Es wirkt ja erstmal wie ein Gegensatz, weil viele sagen, wenn zu viel Zufriedenheit da ist, dann habe ich nicht mehr den Drive, den Antreiber, um meinen Ambitionen zu folgen. Auf der anderen Seite, wenn man so zerfressen von den Ambitionen ist, dass man nie Zufriedenheit zwischendurch auch spüren kann, dann führt es bei vielen Menschen eben zum Ausbrennen. Wie gelingt dir diese Balance zwischen diesen beiden Extremen, auf der einen Seite sehr ambitioniert und trotzdem Zufriedenheit, Dankbarkeit zu spüren?
Also ich setze mir ja bei meinen Herausforderungen, bei meinen Projekten immer eine sehr, sehr ambitionierte Challenge, die aber in einem zeitlich begrenzten Rahmen stattfindet. Also hier war es ganz klar definiert, das sind 120 Tage. 120 Tage, wo ich all out gehe und meine Bestleistung gebe. Und danach habe ich ein Erfolgserlebnis, ich habe das Ganze geschafft. Und dann kommt eine Phase, wo ich erstmal auch kein Projekt habe oder kleinere Projekte. Zumindest nichts super Ambitioniertes. Und dann kommt irgendwann wieder der Punkt, wo ich wieder heiß drauf bin und dann kommt eine neue Herausforderung. Weil wenn ich diese Herausforderungen nicht in regelmäßigen Abständen haben würde, da wäre mir einfach langweilig, da würde ich meinen Drive verlieren. Ob der Abstand jetzt ein paar Tage, ein paar Wochen oder ein paar Monate ist, das ist bei jedem anders. Aber diesen Abstand habe ich. Und ich sehe das Leben, also ich höre ganz, ganz oft immer, das Leben ist ein Marathon. Das stimme ich nicht zu.
Ich auch nicht.
Ich sage, das Leben ist eine Serie von Sprints. Weil ein Marathon bedeutet, erstmal, ich bin nie am Anschlag. Ein Marathon bedeutet, ich gebe immer 80-90%. Und mache aber auch nie Pausen. Ich habe nie die volle Regeneration. Und dann erreicht man
sieht die Ziellinie auch nie.
Ja, das heißt zum einen, ich erreiche nicht meine vollen Möglichkeiten, weil ich ja nie all out gehe. Und genauso habe ich aber auch nie diese Genussphase, weil ich ja immer dabei bin. Deshalb, ich sage, es ist eine Serie von Sprints. Und ein Sprint, Sprint ist vielleicht das falsche Wort, wenn man an 100 Meter denkt. Aber mit Sprint meine ich einen gewissen Zeitraum, kann Tage, Wochen oder Monate sein, wo ich alles gebe, wo ich zu 100% all in gehe. Und dann kommt eine Phase, wo ich mich erhole, wo ich jetzt auch mal keine solchen Ambitionen habe und dann bin ich und wieder Energie tanke, um für den nächsten Sprint bereit zu sein. Und die Zufriedenheit, die kommt bei beiden. Also es ist, aktuell habe ich eine große Zufriedenheit, dass ich so ein erfolgreiches Projekt gemacht habe. Auch alles, was jetzt kommt, Unternehmer sein, macht mir auch Spaß. Aber während dem Projekt habe ich auch eine ganz tiefe innere Zufriedenheit, weil das ist so schön, wenn man morgens aufwacht mit einem Ziel vor Augen und weiß, ich weiß, wofür ich aufstehe. Und das ist auch, glaube ich, toll.
Das, was du beschreibst, unterschreibe ich zu 100%. Kritisch wird es ja, wenn man quasi zwischen den ambitionierten Projekten nie diese Pause reinsetzt. Und das passiert Menschen eben in einem normalen Job ganz oft, dass das nächste Projekt folgt aufs nächste, aufs übernächste. Und so kommt man in diesen gefühlten Marathonmodus, weil eben die Pausen dazwischen nicht mehr stattfinden. Kannst du dich noch, Jonas, an den Tag 121, an den Morgen erinnern, wo du aufgewacht bist und eben nicht um 5.40 Uhr in den See musstest, sondern das Thema erledigt war? Was hast du gedacht in dem Moment?
Also mein Wecker hat um 6:30 geklingelt, weil ich um 6:45 das erste Radiointerview hatte und habe dann an dem Tag ja irgendwie 5-6 Interviews gehabt, war abends in der BR-Abendschau und habe dann noch eine Party, so eine kleine Abschiedsparty in Rot gehabt. Also es war noch ein absolut volles Programm und am Tag 122 dann bin ich für einen Kurzurlaub an den Fuschelsee gefahren. Und weil man muss natürlich die Welle dann auch reiten, das gehört außer Frage dazu. Und für mich war das so einfach Zufriedenheit und auch, ich war froh, es ist vorbei. Und damit meine ich nicht, dass es mir, ich war an Tag 120 noch froh, ich darf es machen. Und an Tag 119 genauso. Und an Tag 121 war ich froh, es ist vorbei. Und weil das Projekt, das war die Langdistanz zu machen, das hat mir so viel Spaß gemacht, aber für den Zeitpunkt, auf den ich mich eingelassen habe. Und ich habe immer gewusst, an Tag 121 was anderes und es war so schön, wieder ein bisschen Freizeit zu haben und ein bisschen Privatsphäre und ja, und war gut.
Schön, freut mich. Jetzt sprechen wir im Auf- und Ab-Podcast ja normalerweise über die Höhen und Tiefen des Lebens und das haben wir in der ersten Episode bei dir schon gemacht. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen näher in diese 120 Tage reinzoomen, weil das war ja auch nicht nur alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da gab es ja auch Höhen und Tiefen, schwierige Momente, Momente, wo das Projekt auf der Kippe stand. Was war denn aus deiner Sicht so der schwierigste, der erfolgskritischste Moment in diesen 120 Tagen? Was ist da passiert?
Definitiv so die Tage 5, 6, 7, 8. Einfach aus dem Grund, also die ersten drei Langdistanzen, die liefen locker. Und dann so an Tag 4, dann vor allem 5, 6, das sind die Tage, wo der ganze Körper nur rebelliert, wo der ganze Körper denkt, was tust du mir hier nur an? Und ich weiß, wenn ich jetzt einfach weitermache, wird's besser. Da habe ich die Erfahrung. Das ist eben genau der Punkt, die Wissenschaft kann es noch nicht erklären, aber jeder, der sowas macht, weiß es. Der Körper passt sich an. Und das ist aber trotzdem auch im Team natürlich, im Umfeld, in Rot, bei den ganzen Leuten, wenn die sehen, ich habe den übelsten Muskelkater und sehe echt nicht gut aus und der hat jetzt 5 Langdistanzen geschafft, auch die Atmosphäre positiv zu halten, die Stimmung. Ich weiß, dass es wird besser. Die anderen Leute wissen es nicht. Und da trotzdem mit jeden Tag mit einem Strahlen im Gesicht irgendwie hinkommen und sagen, ja, jetzt machen wir heute wieder Langdistanz, mir tut zwar alles weh, aber in ein paar Tagen wird es besser. Mhm. Und das ist, sag ich mal, diese positive Stimmung beizuhalten, ist schwierig. Und genauso auch der Punkt, das ist auch die gefährlichste Zeit für eine Verletzung. Also das ist, wo der Körper anfällig ist, wo der Körper noch nicht in seinem Modus ist. Und da ist eine ganz große Gefahr, dass man einfach eine Knieentzündung, eine schwerere bekommt oder krank wird. Dass dann Erkältung ist, wenn es schlimmer wird, das Risiko einer Herzmuskelentzündung da. Oder einfach ja, sich den Magen verdirbt, weil alles anfällig ist im Körper. Mhm. Und ich würde sagen, so an Tag 8, Tag 9 wurde es dann besser. Und dann hatte ich auch erstmal so eine Phase, das war noch hart, aber dann so ab Tag 20, da lief es dann auch einfach. Und dann kam immer wieder natürlich Rückschläge, auch mal irgendwie Wehwehchen, das für die Belastung viel zu hoch, aber immer so 2-3 Tage und dann war es auch wieder gut.
Wenn man dir jetzt zuhört, denkt man ja, es ist einfach. Ja, so, aber es ist ja, du musst 14 Stunden am Stück diesen Impuls deines Körpers, hör auf, dem musst du widerstehen. Wie sieht in so einer Situation oder in so einer Phase dein innerer Dialog aus? Also was kannst du Menschen auch mitgeben, die jetzt nicht an der Situation sind, aber an einem anderen Punkt im Leben und eher aufgeben, als weiterzumachen? Also was können wir uns einsagen, was können wir für Bilder kreieren, für Gedanken denken, damit man über diese schwierige Adaptionsphase durchkommt?
Also es ist nicht einfach, aber es ist meine Art und Weise, damit umzugehen. Wenn ich nur jammere, dann hilft mir das auch nicht weiter. Und ich akzeptiere sofort, das ist jetzt so, es überrascht mich auch nicht. Und ich weiß aber, ich kann das, ich schaffe das. Und ich bin ja genau da, wo ich sein will, weil ich habe mich darauf eingelassen. Ich darf meinen großen Traum verfolgen, mit allem, was dazugehört. Und es fällt mir einfach einfacher, das ist meine Art und Weise, damit umzugehen. Und in diesen Zeiten, also man kann sehr viel machen, um sich eine Atmosphäre zu schaffen und die Gedanken so zu steuern, dass man durch diese Adaptionsphase und generell über harte Phasen durchkommt. Zum einen eiserne Disziplin. Und damit meine ich, wenn ich schaffe mir eine Routine, ich stehe morgens um 20 vor 6 klingelt der Wecker und um 6:30 bin ich im See und ich schwimme. Und diese Regel, die wird auch nicht gebrochen. Weil wenn ich sie einmal breche, dann liege ich jeden Morgen im Bett und würde mich fragen, heute nochmal kurz umdrehen, nochmal hinlegen. Und es geht nicht. Das heißt, das ist eine Regel, die wird nicht hinterfragt. Ich mache es einfach, ich hinterfrage es nicht. Und das Interessante ist, wenn man das oft genug gemacht hat, dann ist es auch nicht mehr schwer. Das ist ein Beispiel, wenn ich jetzt mal in den Alltag nehme, gehe, wenn jemand einen Vollzeitjob und Familie hat und die einzige Zeit für eine kleine 10 Kilometer Laufrunde ist halt morgens vor der Arbeit um 5:30. Und im Winter, wenn es kalt und dunkel ist, ist das
nicht jedermanns Sache.
Und wenn man jeden zweiten Tag sich im Bett nochmal umdreht und heute nicht, also dann kann man es auch gleich lassen. Man muss sich die Regel setzen. Da gibt es auch Studien, die belegen, wie oft man es gemacht haben sollte, bis es einfacher wird. Weißt du genau die Zahl?
Ja, es gibt nicht die eine Zahl, weil wir reden hier über Neuroplastizität, also wie lange es dauert, bis neuronale Verschaltungen kreiert werden. Und es gibt immer den Mythos in 30 Tage, manche sagen 60 Tage, manche sagen, aber der Punkt ist, es hängt von einem selber ab, es hängt von der Gewohnheit ab, es hängt vom Stresslevel ab, wie man geschlafen hat etc. Ja. Es gibt nicht diese eine Zahl, aber wichtig ist, der Punkt kommt.
Genau.
Er ist nicht an Tag 1 da, aber irgendwo zwischen Tag 1 und Tag 60 passiert es. Das es einfacher wird,
weil
neuronale Verschaltungen sind da, die am Anfang nicht da waren. Wenn jetzt jemand sagt, ich will um 5.30 Uhr aufstehen, am ersten Tag, wo der Wecker klingelt, ist erstmal Ablehnung, weil man es noch nie gemacht hat, weil noch keine Verknüpfung da ist. Aber durch Routine, durch Wiederholung wird es eben einfacher. Meine Analogie, die viele Menschen verstehen, ist immer wie folgt. Die wenigsten Menschen haben wirklich ein Motivationsproblem, sich mindestens einmal am Tag die Zähne zu putzen. So, das macht man einfach. Wenn ich jetzt aber frage, wer nutzt denn Zahnseide? Da ist es schon etwas anders, weil es noch nicht motorisch und mental einfach so hart verschaltet ist. Und wenn wir es schaffen, das in deinem Beispiel jetzt 5.30 Uhr aufstehen zum Zähneputzen zu machen und nicht zur Zahnseide, wo man sich immer wieder fragt, na, heute nicht, ich habe nicht so viel Zeit etc., dann sind wir über den Berg.
Absolut. Also das ist ein super Beispiel, weil die Zahnseide, seien wir ganz ehrlich, diese Minute, die hat man. Sonst hat man die falschen Prioritäten. Und die Lösung ist ein super Beispiel, weil die Lösung ist mit dem morgendlichen Läufchen oder bei mir oder bei der Zahnseide genau dasselbe. Man muss sich dann einfach die Regel setzen, okay, ich ziehe das jetzt 30 Tage lang jeden Morgen durch, komme was wolle, ich hinterfrage es nicht, ich mach's, auch wenn ich überhaupt keinen Bock habe. Und dann ist es eine Gewohnheit geworden und fällt auch nicht mehr schwer. Und das ist was, womit ich extrem arbeite, also wo ich mir diese Gewohnheiten schaffe, gerade bei den Dingen, wo ich weiß, sie würden mir sonst schwerfallen.
Darf ich da noch einhaken, bevor du weitermachst mit deinen Gewohnheiten? Meine Regel ist, ich nehme einen Zahn, mit dem ich Zahnseide am Tag mache. Ein Zahn, der hintere, unten, linke. Das ist meine Regel. Wenn ich Lust auf einen zweiten habe, gut, auf einen dritten, weil ich den ganzen Mund machen will, aber nie, gar nicht. Und da sprechen wir über Microhabits. Das ist eine Art, sich auszutricksen sozusagen. Und nichts anderes machst du ja auch. Du sagst nicht, oh, ich muss jetzt 120 Langdistanzen machen, sondern du unterteilst es in Tag 1 in die ersten Kilometer schwimmen. Und wenn du den ersten Kilometer geschwommen bist, dann kommt der zweite und der dritte. Und das funktioniert für alle Varianten. Die Menschen sind oft nur, ich erlebe das eigentlich, mein Hauptjob als Coach, ich begleite Menschen, sich zu verändern. Und die zwei größten Roadblocks in der Veränderung ist zu hohe Ambition und Ungeduld. Die Menschen wollen sofort den Marathon laufen und das ist zu anstrengend, deshalb brechen sie nach 4 Wochen ab. Gute Neujahrsvorsätze, bestes Beispiel, alle top motiviert, schreiben Listen, 10, 15 Punkte, alles klingt gut, erzählen es ihren Freunden und Mitte Februar ist alles weg, weil es ignoriert, wie unser Gehirn und diese Adaption funktioniert.
Das ist ein super Beispiel, weil das wäre der zweite Punkt, den ich auch, was ich mir jeden Tag, wo ich extrem viel mit arbeite, und das sind diese kleinen Ziele. Ich habe eine große Vision. Die große Vision sind 120 Langdistanzen. Natürlich visualisiere ich mir das und das ist immer positiv. Das ist genauso wie die Vision, ich möchte gesunde Zähne haben. Im Tagesgeschäft aber denke ich nicht, oh, ich habe noch, mir geht es jetzt gerade, ich habe Muskelkater und ich habe noch 120 Langdistanzen vor mir. Das wäre extrem demotivierend. Sondern ich denke, wenn ich morgens aufwache, um 6:30 springe ich in den Rotsee und dann schwimme ich. Und was danach kommt, kommt danach. Und der Punkt ist, naja, wenn ich mal die erste Runde geschwommen bin, dann es geht mir besser. Und natürlich schwimme ich noch eine zweite, natürlich schwimme ich noch eine dritte. Und danach bekomme ich meinen Flow rein und dann gehe ich radeln, dann gehe ich laufen. Und bei der Zahnseide, also wenn man die Zahnseide schon mal um die Finger gewickelt hat und sie in deinen Mund den ersten Zahn gemacht hat, dann ist diese Schwelle zum nächsten Zahn, die ist so gering. Deshalb, seien wir mal ehrlich, es gibt kaum, du wirst in sehr, sehr wenigen Tagen nach dem ersten Zahn aufhören. Und das ist auch genau dasselbe, was ich bei meinen Langdistanzen mache. Ich denke nicht an alles, was kommt, sondern ich weiß, was kommt. Ich habe natürlich einen Plan, aber meine Konzentration geht auf diese kleinen Etappen. Ein guter Marathonläufer, der läuft immer zur nächsten Verpflegungsstation, zur nächsten Kreuzung. Der läuft 42 mal 1 Kilometer.
So, und auch das haben wahrscheinlich 99% der Menschen schon mal konzeptionell gehört. Was ich jetzt von dir wissen möchte, Jonas, vielleicht hast du da irgendeine Aussage, die Menschen einen Schritt weiterbringt. Wie kriegen wir es im Alltag tatsächlich hin? Also wie können wir es schaffen, wenn die Angst kommt, dass man ein Projekt nicht schafft, wenn die Angst kommt, dass das Geld einem ausgeht oder es, die meisten Ängste oder alle Ängste, nicht Gefahren, sondern Ängste entstehen dadurch, dass man zu weit in die Zukunft denkt und da ein Szenario sieht, was vielleicht passiert, vielleicht aber auch nicht. Wenn wir es schaffen, in den Moment reinzuzoomen, dann kann Angst nicht stattfinden. Und wie gelingt dir das, wenn du deinen Körper schmerzt und es ist Tag 5 und du weißt eigentlich, ich meine, du kannst ja auch Kopf rechnen, dass du erst ganz wenige Prozent von deinem Ziel erreicht hast. Wie steuerst du deinen inneren Dialog, dass du dich wirklich nur auf den nächsten Mikroschritt fokussierst? Was für Techniken nutzt du? Welche Gedanken nutzt du? Sind es Atemtechniken? Ist es Meditation, Achtsamkeit? Kneifst du dir irgendwo hin? Oder also was können Menschen mitnehmen von Jonas Deichmann, dass das wirklich gelingt?
Also es hat sehr viel mit Bildern zu tun, die im Kopf sind. Also auch mit Visualisierungen von diesen nächsten Meilensteinen. Also hat auch viel mit Belohnungen zu tun. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Kilometer 30, weil wir es gerade schon hatten. Ich hatte vorher am Kanal ist die, also ich kenne die Statistiken. Ich hatte am Ende ein paar tausend Leute, die mit mir einen Marathon an die Startlinie gegangen sind. Bei mir, muss man dazu sagen, ist die Ausfallquote natürlich ein bisschen höher gewesen als bei einem Event, wo du dich ein halbes Jahr im Voraus anmeldest und darauf vorbereitest. Ja. Bei mir waren Leute da, die spontan sind noch nie eingelaufen und haben einfach gedacht, ja, ich probiere es morgen mal. Mhm. Das heißt, da sind Leute an die Startlinie gekommen, zu Langdistanz, zu Marathon, die sowas noch nie gemacht haben und praktisch nicht dafür trainiert haben. Mhm. Daher definitiv, das waren mental und körperlich war der Weg ein bisschen weiter für viele Leute. Und statistisch gesehen ist die gefährlichste Teil der Strecke ist gewesen zwischen so Kilometer 20 und 28 beim Laufen. Da ist es am Kanal, da ist es monoton und es ist dieser innere Dialog bei den Menschen im Kopf. Mir geht's echt nicht gut und es ist ja noch weit. Das sind ja noch 15 Kilometer, das sind ja noch 18 Kilometer und das ist so weit weg. Und wenn ich das gemerkt habe, dass neben mir einer am Schwächeln war, dann habe ich ihn immer, je nachdem, wo wir gerade waren, immer gesagt, naja, also da vorne kommt jetzt Kilometer 30. das ist nicht mehr weit, das sind 3-4 Kilometer und da gibt es eine richtig tolle Verpflegungsstation für alle, also auch für dich. Da gibt's eine Cola und was zu essen und da machen wir eine kurze Pause. Und weißt du was? Jeder, der es zu Kilometer 30 geschafft hat und da nochmal angelaufen ist, hat auch gefinisht. Und das stimmt auch. Nach Kilometer 30 haben wir eine 100%ige Finisherquote. Und das hat bei fast allen funktioniert. Also bei fast allen,
die
den Dialog mit mir akzeptiert haben oder auch mit anderen Leuten, also es war ja nicht nur ich, aber wenn ich mit jemandem reden konnte, der bei Kilometer 26 aussteigen wollte und ich rede mit ihm, hey, also du kannst jetzt nicht aussteigen, du bist so weit gekommen und in 4 Kilometern, da sind wir ja in einer Viertelstunde da, in 4 Kilometern oder in 20 Minuten, da sind wir ja fast da. Und da gibt es eine Verpflegungsstation mit Cola und es wird toll und ein Kuchen. Und danach, da finisht jeder. Die kommen auch ins Ziel. Mhm. Und das ist so dieser, und ich habe diesen Dialog ständig mit mir. Ich habe ständig mit mir diesen Dialog. Naja, jetzt ist es nicht mehr weit, dann kommt dann die Verpflegungsstation und da kommt dieses Highlight und darauf freue ich mich. Und was danach kommt, kommt danach.
Ist das was du nur im aktiven Modus machst oder kultivierst du das auch in den Zwischenprojekten etc., dass du also fähig bist, unter Stress, unter körperlicher Belastung diese kognitiven Leistungen abzurufen?
Ich habe es verinnerlicht und mache das bei allem im Leben, dass man diese kleinen Zwischenziele hat. Mhm. Und ganz, ganz wichtig sind diese Belohnungen und auch diese... das bildliche Vorstellen, also sich in diesen Moment hineinzuversetzen. Und natürlich habe ich mich auch in die Ankunft an Tag 120 hineinversetzt, diese Vision. Aber das ist eine Vision, die ist weit in Zukunft. Ich freue mich jetzt erstmal auf Kilometer 30 oder auch was auch immer es ist und visualisiere mir das, diesen Moment. Und dann auch diese Belohnung danach zu schaffen. Also es ist ja auch was, man verstärkt damit die positive Gewohnheit, die Leistung, die man geschafft hat, wenn man sich danach belohnt. Und die Belohnung ist im Sport natürlich ein bisschen, also das ist sehr einfach. Bei mir funktioniert ein Schokoriegel wunderbar, wenn ich den ganzen Tag Sport mache. Und darauf achte ich, wenn ich was Tolles geleistet habe, dann gibt es auch eine Belohnung. Und ich nehme jetzt mal noch ein Beispiel, was sehr, sehr einfach zu verstehen ist. Für die meisten, also mir persönlich macht Radfahren, auch beim Radfahren, Berge hochfahren tatsächlich am meisten Spaß. Ich weiß nicht, ob es davon kommt, von meinem System oder nicht. Jetzt gebe ich mal jemandem einen Tipp, der Berghochfahren sich ein bisschen schwerer tut. Ess jedes Mal, wenn du oben auf dem Berg ankommst, irgendeinen Riegel, auf den du dich so richtig freust und ess ihn nur da. Wenn du 10 Riegel hast, und hast vielleicht einen Lieblingsriegel, spar ihn auf für oben auf dem Berg. Und jedes Mal, wenn du oben am Berg ankommst, dann isst du diesen Riegel. Und du wirst automatisch irgendwann verinnerlicht haben, dass, wenn du diesen Berg hochkommst, oben dein Lieblingsriegel auf dich wartet. Und es wird dir leichter fallen.
Pavlov lässt grüßen.
Genau.
Das ist nichts anderes, auch wenn unser Mund nicht sabbert, aber diese Belohnungsmechanismen, die du sagst, Dopamin, andere Neurotransmitter, die spielen tatsächlich auch in der Gewohnheitsbildung eine wichtige Rolle, denn unser Gehirn ist sehr schlau, evolutionsbiologisch hat es uns weit gebracht und es speichert letztendlich nur Routinen ab, wo man sich danach besser fühlt. Es gibt die zwei großen Triebkräfte von menschlichem Verhalten, sind entweder... Im Englischen klingt es ein bisschen besser, increasing pleasure oder reducing pain. Also das Wohlbefinden mehren oder den Schmerz lindern. Und Schmerz muss nicht nur körperlich, sondern kann auch geistig emotional sein. Und jedes Verhalten, was wir am Ende einprogrammieren, muss auf eine dieser zwei Konten einzahlen, sonst wird es nicht nachhaltig programmiert. Jetzt stell dir dein Beispiel im Gegenteil vor, wenn oben am Berg immer etwas ganz Schlimmes, irgendwas Nerviges passieren würde. Wie soll unser Gehirn verinnerlichen, dass es sich lohnt, diese Mühsal auf sich zu nehmen? Weil es wird ja nicht besser oben. So, und das, so wie es für mich klingt, hast du wirklich perfektioniert, diese Dopamin-Ausschüttungen auf visualisierte, auf kognitive Art und Weise in deine langen Challenges einzubauen, sodass du immer wieder diesen intrinsischen Rückenwind auch spürst. Macht das Sinn für dich?
Absolut, ja.
Okay. So, jetzt klingst du für mich, und ich weiß das ja auch, wir sprechen ja auch viel darüber, wie ein mental sehr starker Mensch. Gibt es trotzdem irgendwelche Überzeugungen, Glaubenssätze, die dir immer wieder so querschießen, die dir das Leben doch etwas schwerer machen, als es vielleicht sein könnte?
Fällt mir jetzt nicht direkt ein. Also an Glaubenssätzen, die ich habe, die andere nicht haben, die mir das Leben schwer machen.
Es können auch welche sein, die andere haben. Also müssen nicht nur deine sein. Aber das ist ja das, womit viele Menschen strugglen letztendlich. Sie wissen rational, dass Dinge nicht stimmen. Und trotzdem haben sie in ihrem Nervensystem aus der Kindheit, aus der Jugend, wo auch immer so Dinge einprogrammiert bekommen, die immer wieder stören. Kennst du sowas nicht?
Ich habe bis vor mittlerweile gar nicht mehr, aber ich muss sagen, ich habe so vor bis vor 2-3 Jahren habe ich Schwierigkeiten gehabt. Ich habe ja auch meine eigene Firma aufgebaut, ja mein Baby, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht, und da habe ich Schwierigkeiten gehabt, Verantwortung abzugeben und mich darauf zu verlassen, dass andere das auch gut machen. In der Hinsicht, das kennt wahrscheinlich so ziemlich jeder Selbstständige oder Chef, dass man dann nochmal drüber schaut und dann macht man am Ende viel zu viel. Und dieses Loslassen und einfach daran, also mittlerweile muss ich sagen, ich weiß, ich habe ein fantastisches Team und die machen das. Und mein Team macht irgendwann natürlich auch mal einen Fehler, aber das mache ich genauso. Und da einfach zu sagen, nee, ich habe die Leute, die richtigen Freunde, die richtige Familie, die richtigen Leute bei meiner Firma, und die machen das. Und da muss ich auch nicht drüber gucken, sondern ich kümmere mich um andere Dinge. Mhm. Und das ist wo ich tatsächlich auch gebraucht habe. Mhm.
Was ja auch nur verständlich ist. Würdest du, oder wie guckst du auf das Konzept des Perfektionismus? Ist das für dich etwas Positives oder etwas Bremsendes?
Ein Streben, die beste Version von sich selbst zu sein und auf Ziele hinzuarbeiten mit großem Ehrgeiz, also dieses Streben nach einer gewissen Art von Perfektionismus ist, finde ich, braucht man definitiv. Perfektionismus ist aber, geht zu weit als Wort, weil Perfektionismus bedeutet, ganz oft kann es auch bedeuten, ist es nie gut genug. Und daher finde ich das Wort Perfektionismus nicht richtig. Also ich sehe mich selbst auch nicht als Perfektionist, sondern würde eher sagen ambitioniert statt Perfektionist. Aus dem Grund, ja, irgendwann kommt auch der Punkt, wo man sagt, ist jetzt gut genug. Und dann geht's weiter. Ansonsten verschwende ich meine Zeit mit irgendwas.
Diese ganze Challenge, ich würde gern noch sehr viel tiefer gehen, das machen wir vielleicht an anderer Stelle, wurde ja auch medial gut dokumentiert, von deinem Team, aber auch von zigtausenden von anderen. Hast du diesen ganzen Hype um das Projekt und dich als Person während der Zeit nah an dich rangelassen? Hat dich das motiviert oder wolltest du es eher weglassen, damit du nicht zu sehr defokussierst?
Also natürlich hat mich das extrem motiviert, vor allen Dingen, wie viele Leute dabei waren und auch diese, um ehrlich zu sagen, am meisten motiviert haben mich diese persönlichen Einzelgeschichten von Leuten, die haben vorher gar keinen Sport gemacht und sind dann am Anfang mal 10 Kilometer mitgelaufen, dann sind sie plötzlich einen Marathon gelaufen, dann noch einen, dann haben sie eine Langdistanz gemacht und das ist so gewachsen. Und wir haben in Rot was geschaffen, ich sag wir, weil es einfach eine Teamleistung war, im Triathlonsport mehr als eine Langdistanz, das gibt's nicht. Du machst eine Langdistanz, dann machst du 2 bis 3 Monate Pause und dann machst du noch eine. 2, maximal 3 pro Jahr. 3 pro Jahr, das machen ganz wenig Leute. Und in Roth, ich war ja am Ende nicht der Einzige. In Roth, am Ende haben viele Leute eine Doppellangdistanz gemacht, dann irgendwann eine Triple, dann eine Vierfach-Langdistanz. Wir haben mehrere Leute, die haben 10 Langdistanzen gemacht. Und das waren nicht alles ambitionierte Triathleten. Das waren Familienväter, die vor 10 Jahren mal einen Marathon gelaufen sind. Und jetzt, oh ja, nur Langdistanz, wenn der Jonas das jeden Tag kann, dann mache ich mal mit. Und dieses, Menschen, die über ihre Grenzen wachsen, das hat mich unglaublich motiviert. Mhm. Der Medienhype und auch in was in Rot dann passiert ist mit darüber hinaus aus dieser von den Tausenden von Leuten, das war auch natürlich super schön. Es kam aber auch definitiv gerade am Ende der Moment, wo ich ein bisschen Privatsphäre vermisst habe.
Das glaube ich. Hätte es das Projekt auch gegeben, wenn es Instagram, YouTube und Co. nicht gäbe?
Ist schwierig zu sagen. Jetzt könnte ich das Projekt auch problemlos ohne Social Media machen, weil ich den Namen habe und ich habe die Kontakte. Mittlerweile berichtet die dpa regelmäßig über mich, also die Deutsche Presseagentur, was dann automatisch bedeutet, es geht in alle Zeitungen. Mhm. Mit der Challenge Rot habe ich einen wunderbaren Partner, der auch richtig Reichweite hat. Also ich bin auf Social Media nicht angewiesen. Es hat eine enorme Reichweite. Es ist wichtig, aber ich bin nicht drauf an. Also ich würde auch funktionieren ohne Social Media. Mhm. Die andere Frage ist, ob ich an diesen Punkt gekommen wäre ohne Social Media. Und da muss ich sagen, ich weiß es nicht. Bei meinen ersten Projekten war Social Media definitiv der Kanal Nummer eins, ohne den ich wahrscheinlich gar nicht erst die Bekanntheit bekommen hätte, dass die Medien sowieso über alles berichten, was man macht. Das heißt, alles im Leben, es gibt so eine kritische Schwelle und wenn man die einmal erreicht hat, dann wird vieles im Leben einfacher. Und in Medien heißt es, mittlerweile berichtet dann eben die Bild-Zeitung und die FAZ von dem, was ich mache. Das hätten sie aber nicht gemacht, wo ich ein Unbekannter war. Und von unbekannt zu einem gewissen Bekanntheitsgrad zu kommen, ohne Social Media als Sportler und Abenteurer ist, also ich sage nicht, unmöglich ist es nicht, aber es ist extrem unwahrscheinlich und schwierig. Und dann hätte ich gar nicht die Möglichkeit, so ein Projekt zu finanzieren.
Plus, man muss ja noch sagen, es gibt ja trotzdem viele Mitstreiter bei dir und selbst die bringen es nicht über die Wahrnehmungsschwelle. Also auch in Social Media durchzubrechen, so wie du es getan hast, da gehört ja ein bisschen Glück, aber vor allem auch viel Talent und die richtigen Entscheidungen dazu.
Absolut. Also das muss man auch ganz klar sagen. Mittlerweile kann ich auch wunderbar davon leben und habe den besten Job der Welt. Und ich bekomme ganz oft die Frage von anderen Leuten, ja, ich möchte auch Profi-Abenteurer werden. Und da bin ich auch ganz ehrlich, ja, wenn du das schaffst und es geht und ich bin der Meinung, versuch's. Ich muss dir aber auch ganz klar die Warnung geben, das schafft einer von ein paar Tausend. Ja. Mehr als Existenzminimum. Und es gehört viel, viel mehr dazu, als ein toller Sportler zu sein. Viel, viel mehr. Und die Vermarktung ist mindestens genauso schwierig. Man braucht ein Storytelling. Man muss in der Öffentlichkeit reden können. Vorträge auf der Bühne, das kann auch nicht jeder Sportler. Und ich habe auch sicherlich ein sehr gutes Talent, die Story zu finden, die dahinter ist. Das Projekt alleine reicht, also die sportliche Leistung, aber man muss es auch erzählen können. Und man braucht Glück.
Sorry, wenn ich da einhake, ich glaube, du machst für viele Journalisten den Job vorher schon, dass du ihnen quasi sagst, wie man eine gute Story draus machen kann. Allein wie das Projekt heißt, wie sozusagen die Kurzversion davon ist. Das hat sich durch alle Projekte, die ich von dir sehen durfte, eigentlich durchgezogen.
Ich nehme mal ein Beispiel. Ich würde behaupten, 99% aller Sportler und Triathleten hätten so ein Projekt, wie ich gerade gemacht habe, irgendwo in einem Zuhause oder an einem abgelegenen Ort gemacht, damit sie sich 100% darauf konzentrieren können. Und das als Projekt wäre von der reinen körperlichen Leistung sicherlich einfacher gewesen. Mental gesehen kann man drüber streiten, ob jetzt wenn die ganzen Menschen dabei sind, es motiviert ja auch. Mhm. Von der Vermarktungsperspektive, wenn irgendjemand 120 Langdistanzen auf einem Militärflughafen und da ja Ausschluss der Öffentlichkeit macht, das interessiert die anderen Triathleten. Und ansonsten interessiert es niemanden. Ich habe das in Rot gemacht, wo Tausende von Leuten mitgemacht haben und plötzlich haben wir eine Story, die auch außerhalb der Sport- und der Triathlonblase interessant ist. Und das ist sowas, ein bisschen out of the box denken, ein bisschen zu schauen, wo ist die Story, und das gehört genauso dazu. Und Natürlich habe ich in vielen Sachen auch Glück gehabt, aber ich sage immer, man muss sein Glück auch herausfordern. Und wenn man viele Dinge richtig macht und sie kontinuierlich macht, dann kommt das Glück auch.
Absolut. Jochen Schweizer saß vor wenigen Tagen hier, wo du jetzt sitzt, und er hatte so ein schönes Bild für dieses Dasein, wenn es Glück. Er sagte, und da hat er Picasso zitiert, der sagte, die Muse, die kommt, man weiß es nicht wann, aber wenn sie kommt, dann sollte man besser den Pinsel in der Hand haben. So, und das finde ich, da steckt alles drin, denn Glück, ich glaube, ich würde sagen, fast alle Menschen, und natürlich gibt es Ausnahmen, werden immer mal wieder Glück erleben, rein statistisch gesehen über das Prinzip der großen Zahlen. Aber wenn man nicht vorbereitet ist, wenn man seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, wenn das Glück kommt, dann kann man es nicht leveragen, dann kann man es nicht hebeln. Und ich glaube, was dein Lebenslauf zeigt, ist, dass du immer, wenn das Glück angeklopft hat, wirklich bestens präpariert da warst, sodass du dann auch das Maximum rausholen konntest.
Ja, und ich möchte noch eins da noch dranhängen. Man braucht auch den Mut, es zu ergreifen. Also man muss bereit sein,
den Pinsel auf die Stafette zu setzen.
Genau. Und man braucht den Mut, das dann auch zu tun mit allen Konsequenzen. Mhm. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel als Unternehmer. Wenn das Glück kommt und du hast die große Gelegenheit, also bist eine, was auch immer das ist, dann musst du auch investieren, dann musst du auch auf diese Gelegenheit springen, weil sie kommt vielleicht nicht so oft.
So, du hast gerade deine Vermarktungsaktivitäten angesprochen. Eine wichtige Säule war ja auch immer ein Buch über dein aktuelles Projekt. Und jetzt gibt es eben auch wieder ein schönes Buch, Weil ich es kann. Was dürfen Menschen erwarten, die dich jetzt vielleicht auch auf Social Media schon verfolgen und sagen, warum sollte ich mir zusätzlich noch dieses Buch holen? Was kriegt man in diesem neuen Buch?
Also das Buch Weil ich es kann erzählt natürlich die Geschichte von den 120 Tagen, den 120 Langdistanzen in Rot mit vielen Bildern und auch die Vorbereitung. Es geht auch darum, wie schafft man so ein Projekt? Mhm. Und es geht auch um diesen Hype, um diese Atmosphäre, die in Rot entstanden ist. Also ich habe lange überlegt, was möchte ich, dass ein Leser am Ende von dem Buch mitnimmt. Und natürlich gibt es Dinge, er soll was lernen zu so einem Projekt und so weiter, aber das und eine gute Zeit haben, Unterhaltung. Aber vor allem möchte ich, dass jemand, der das Buch gelesen hat, genau das verspürt, was die Menschen in Rot, die dabei waren, verspürt haben. Und das ist Begeisterung und Bock, jetzt selber was zu machen. Bock, Sport zu machen oder was auch immer es ist. Und ich möchte, dass die Leser wie in Rot die Leute plötzlich angefangen haben, Marathons zu laufen, angefangen, Langdistanzen zu machen, was sie vorher noch nicht gemacht haben. Und genau das möchte ich mit dem Buch auch bewirken.
Du sagst ja, dass du glaubst, dass in jedem von uns so ein kleiner Jonas Deichmann auch drinsteckt. Was können Menschen, die jetzt das Buch lesen werden und sagen, oh, ich will, aber irgendwas hemmt mich noch. Wie kommen wir ins Handeln? Wie findet man das Thema und wie kann man den ersten Schritt gehen?
Sich ein Ziel überlegen, was man möchte, und so einfach, so simpel wie das klingt, aber es einfach machen. Denn und die meisten Projekte, die werden dann verschoben, weil jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, und Es muss ja nicht gleich so ein Riesenprojekt sein. Wenn man anfangen möchte, auf eine große Weltreise zu gehen, oder wenn man anfangen möchte, eine Langdistanz zu machen und man hat noch keine Ahnung davon, warum fängt man jetzt nicht dieses Wochenende an und geht mal seine 100 Kilometer weit weg wohnenden Großeltern auf dem Fahrrad besuchen? Mhm. Warum nicht? Und schon merkt man, oh, das ging ja.
Weil ich es kann.
Weil ich es kann, genau. Ja. Es war gar nicht so schwer.
Ja.
Und das Wochenende darauf merkt man dann, ah ja, das hat ja funktioniert. Jetzt geht's noch ein bisschen weiter oder jetzt machen wir was anderes. Und es ist, dann passiert was ganz Tolles mit einem, weil wenn man einmal angefangen hat, sich in regelmäßigen Abständen auch nur kleine Herausforderungen zu stellen oder was Kleines, was auch nicht mehr, also objektiv betrachtet auch gar nicht schwer ist. Es ist nur was, was man noch nicht gemacht hat und so ein bisschen Respekt davor hat. Aber es ist ja was. Also auch wenn ich jetzt zu dir sagen würde, fahren 200er doch am nächsten Wochenende. Ich bin mir sicher, du könntest es. Und, Und dann entwickelt man ein Selbstvertrauen, dann entwickelt man auch diese, man kommt in diese Atmosphäre, in diese Stimmung rein, wo man sagt, ja, es geht ja, jetzt will ich mehr, ja. Und dann macht man.
Und dann macht man.
Aber man muss es jetzt machen und oft wird es einfach so, es kommt immer was dazwischen. Man verschiebt es, weil es einfacher ist, es nicht zu tun.
Es gibt einen schönen Werbespruch von einem großen Sportartikelhersteller aus USA, der hieß Yesterday you said tomorrow. Und ich glaube, das machen ganz viele, weil später oder morgen wird oft nie. Ich habe so eine neue Angewohnheit, neu ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, aber ich habe früher immer, so wurde ich irgendwie erzogen, nicht von meinen Eltern, sondern von meinen ersten Chefs, immer erstmal einen Projektplan zu machen oder einen Plan für irgendwas. Sobald der Plan da war, wird es erstmal groß. Und deshalb habe ich es umgedreht und gesagt, ich mache erstmal Schritt 1 und 2. Egal, ob ein Plan da ist oder nicht. Und erst im dritten Schritt werde ich einen Plan machen. Weil dann ist man schon im Handlungsmodus. Da sind wir wieder bei diesen Micro-Steps. Denn oft kann der große Projektplan mit 100 Zeilen in einer Excel-Liste oder was auch immer so überwältigend wirken, dass dann es noch schwieriger wird, ins Handeln zu kommen. Aber kleinen Schritt 1, kleinen Schritt 2, man ist schon im Tun drin und dann, wenn notwendig, überhaupt auch einen Projektplan dazu machen.
Absolut. Also es ist ja auch gerade bei so ganz riesigen, großen Projekten, das wird so komplex und man muss auch alle Schritte noch gar nicht am Anfang wissen.
Mhm, genau.
Also das ist jetzt bei einem Projekt Sport, 120 Langdistanzen, da muss ich ja sagen, wenn ich mir ein Jahr vorher mit einer Langdistanz hätte schwer getan, habe ich nicht, aber hätte ich das wäre kein Ausschlusskriterium gewesen. Und ich sag's doch mal so, wenn man irgendwas mit KI oder ein selbstfahrendes Auto oder was auch immer entwickeln möchte und man macht einen Gesamtplan für das Ganze, ja, dann kann man es auch gleich bleiben lassen am Anfang, weil das ist so mental, das ist so weit weg, sondern, naja, man fängt jetzt mit diesem einen kleinen Schritt an und die Reise dahinter, man lernt ja auch mit jedem Schritt, den man tut. Und damit auf dieser Reise verändert sich der Plan und wird besser. Und man lernt, was geht und was nicht geht.
So, ich könnte noch ewig mit dir weiter quatschen, wie immer. Nach deinem nächsten Projekt hoffe ich, kommst du wieder vorbei. Stichwort nächstes Projekt. Du hast wahrscheinlich schon wieder irgendwas im Kopf. Wahrscheinlich wieder Top Secret. Ist immer ein großes Event auf deinen Social-Media-Kanälen. Aber kannst du sagen, was so die Merkmale, die Unterschiede zum aktuellen Projekt sein werden, was kommen wird und wann es vielleicht soweit ist?
Ja, ich kann tatsächlich schon drüber reden. Mein nächstes, sag ich mal, richtig großes Projekt, wo ich dann auch über Monate weg sein werde, das wird wieder ein Abenteuer. Also es wird kein Hochleistungssportprojekt, wo ich jetzt 130 Langdistanzen mache, sondern es wird ein großes Abenteuer in der weiten Welt und wird dann in 2 Jahren stattfinden. Oder in 1,5 Jahren. Jetzt für nächstes Jahr ist für mich so das Jahr der Mikroabenteuer, weil ich aber auch viele Vorträge habe und so ein bisschen auch in Europa sein sollte. Und ich werde nächstes Jahr jeden Monat eine Langdistanz machen. Und das wird aber jetzt nicht ein offizielles Wettbewerb sein, sondern ich mache halt jeden Monat einmal an einem Tag 3,8 Kilometer schwimmen, 180 radeln und 42 laufen. Und das teile ich vorher auf meinen Kanälen, auch die Route. Wer möchte, kann dann auch mitmachen, also so Langdistanz mit Freunden. Und es wird extrem abwechslungsreich, also mit einer Gravel-Edition und oder richtig Hardcore-Höhenmeter-Edition oder mal eine Nachtversion, dass man durch die Nacht radelt und dass man da so ein bisschen Abenteuer reinbringt. Und dann habe ich noch ein zweites Format, ebenfalls einmal im Monat. Also ich habe 2 Wochenenden im Monat, wo ich mir so eine Herausforderung stelle. Und das habe ich gemeinsam mit dem Marc, der ja auch mein Content-Chef und mein Radbetreuer in Rot war und ein sehr guter Freund und auch genau der Richtige für sowas. Wir werden uns einmal im Monat gegenseitig eine Herausforderung stellen. Das heißt, ich gebe dem Marc etwas, was er zu tun hat innerhalb der nächsten 4 Wochen und er gibt mir auch etwas. Und die einzige Voraussetzung ist, es muss innerhalb von 48 Stunden durchführbar sein und man müsste selber auch bereit sein, es zu tun. Also es kann ein Ultralauf sein oder eine Doppellangdistanz oder Survival-Sachen natürlich auch, aber es gibt da keine Grenzen. Ich bin da sehr gespannt, was er mir stellen wird. Und das wird mich definitiv auch ein bisschen ans Rande der Komfortzone bringen, weil er kann mir auch Dinge stellen, die ich so noch nie gemacht habe. Auch sportlich gesehen, es gibt keine Einschränkungen, bei welcher Disziplin das ist und wo. Und daher wird es sehr spannend.
Und das Ganze wird auch mit dem Podcast begleitet, gell? Wann geht der an den Start?
Genau, auch ganz neu, der Deichmann und Edelsepp Podcast, den ich auch mit Marc gemeinsam mache. Da geht es eben um Ausdauer, Sport und Abenteuer. Und da sprechen wir natürlich auch intensiv um diese Challenges, die wir uns gegenseitig stellen. Da haben wir gerade die erste Episode aufgenommen, ist jetzt gerade draußen und kommt dann einmal monatlich. Und auch auf YouTube kann man das natürlich dann auch sehr gut mitverfolgen. Da machen wir dann immer auch immer einmal monatlich ein sehr interessantes Video, wie es denn uns da so in der Wildnis oder bei diesen Herausforderungen, wo auch immer die sind, im Iglu oder keine Ahnung, was wir uns da einfallen lassen, wie wir das dann schaffen.
Werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Jonas, ich habe noch zwei Fragen. Die eine Frage ist, wenn du jetzt mal aus der Challenge Rot so ein bisschen rauszoomst, wieder mehr auf dein eigenes Leben guckst, was ist denn, und damit meine ich jetzt nicht Geld, sondern eher Energie und Zeit, was ist so das beste Investment, das du bisher in deinem Leben getätigt hast?
Das beste Investment ist... Das ist auch hochinteressant, dass du auch Geld ansprichst, weil Geld ist kann auch immer weg sein. Es ist nie das beste Investment. Das beste Investment ist immer in mich selbst. Also in meine Skills und in mein Wohlbefinden.
Hast du da irgendwas Spezielles, was raussticht, wo du sagst, das ist das beste Investment an Skills, an Trainings, an Wohlbefinden?
Also aktuell muss ich sagen, ist das beste Investment, was ich mir gebe und geben kann, Zeit für Sport in der Natur. Das ist das beste Investment, weil ich habe so viele Vorträge, ich habe so viele Business-Termine und mir da auch meine Ruhephasen zu blocken, um langfristig erfolgreich zu sein. Da ist das beste Investment einfach einen Berg besteigen. Das ist ein Investment. Das ist ein Investment in mein Wohlbefinden, in meine Leidenschaft, damit ich auch in Zukunft brenne. Und auch nur, wenn ich das tue und diese Investments in mich selbst nicht zu kurz kommen, nur dann werde ich auch die nächsten 3-4 Jahre und darüber hinaus auf der Bühne mit Leidenschaft stehen und erfolgreich sein.
Absolut. Und die letzte Frage, du hörst ja auch ab und zu in den Podcast rein, die kennst du, auch die möchte ich dir heute natürlich wieder stellen, ist, wenn du auf das Auf und Ab deines persönlichen Lebens zurückblickst, was ist daraus für dich die allerwichtigste Erkenntnis?
Die allerwichtigste Erkenntnis ist, dass es immer es wird alles gut. Es gibt immer einen Weg, wie es weitergeht. Und wenn der ein bisschen beschwerlich ist, dann wird es noch besser. Also das ist so, ich habe viele Rückschläge in meinem Leben auch gehabt, oder was heißt Rückschläge, ich habe viele harte Momente gehabt, Momente, wo ich am Rande meiner Komfortzone war, und das hat immer zu was Gutem geführt. Und das ist, wo ich, entweder es hat mir sehr viel Spaß gemacht, der Prozess und was danach kommt, und wenn es das mal nicht getan hat, dann habe ich wirklich viel gelernt. Und die schönen Momente, die sind auch nur so richtig schön, wenn man sie sich erkämpft hat. Also es ist so, ja, wenn alles immer glatt und perfekt läuft, ohne Auf und Ab, dann weiß man das auch gar nicht mehr wertzuschätzen. Also es braucht auch manchmal ein Ab, um zu wachsen und das Auf dann auch wieder zu genießen.
Absolut. Dem ist nichts hinzuzufügen. Jonas, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute fürs neue Buch, für deine ganzen Vorträge, für deinen Podcast. Und ich bin ganz gespannt, wie es mit dir weitergeht.
Danke dir. Dir auch.